Also wir brauchten ja diese Arbeitsstelle spätestens zum 4. Oktober. Da waren wir zuständig. Und bis zum 3. Oktober hatten wir nichts zu sagen in der DDR.
Und deshalb erwähne ich den 2. Oktober, weil es da für viele Menschen, die ihre Arbeit ernst genommen hatten und jetzt keine Tätigkeit mehr hatten in einer völlig neuen Zeit und unsicher waren, wie es weitergehen sollte.
Die DDR und wir im DAAD. Eine Zeitzeugenbefragung. Folge 1: West Needs East.
Hallo zu einer neuen Folge in die DDR und wir im DAD und nicht irgendeine Folge, sondern hier kommen wir langsam ins Gravitationszentrum dieser Staffel und mit mir im Studio ist
Frau Geschick.
Und ich bin Alexander Haridi. Ja, das ist eine ganz besondere Folge, die wir heute aufzeichnen, Frauke, und die du vorbereitet hast, ja, viele Wochen hart gearbeitet an diesem Skript. Es liegt vor uns und teilweise ist das explosiv, was heute berichtet wird. Und die Formel dazu lautet ASBM, ein Akronym, das man sich jetzt mal merken darf, kommt immer wieder, klingt so verwaltungstechnisch, Arbeitsstelle Berlin-Mitte, beinhaltet aber, wenn man das auflöst, ganz viele interessante große Geschichten, die wir heute erzählen wollen. Ja, was ist bisher geschehen? Der DAD hat entschieden und wird vom Auswärtigen Amt und BMBF mandatiert, den Ausländeraustausch von der DDR zu übernehmen. Und es ist auch entschieden, dass die Administrierung dieser bis zu 7000 Stipendiaten nicht in Bonn erfolgen soll, sondern in Berlin. Mit Experten aus dem ehemaligen ostdeutschen Ministerium, die sich genau mit diesem Austausch auch beschäftigt haben. Wir sind historisch gesehen jetzt im April etwa 1990. Die Volkskammerwahlen, die ersten freien Volkskammerwahlen haben stattgefunden. Wir haben eine Regierung Lothar de Maizière, ein neues Kabinett, Aufbruchstimmung in der noch DDR. Auf der anderen Seite aber auch die Wiedervereinigung, die in Sichtweite ist und damit auch der Beitritt. Und Beitritt heißt auch Auflösung und Abwicklung. Und hier im Ost-Berlin der Ministerien liegt jetzt auch das Ministerium für Bildung und Wissenschaft. Und über 1000 Personen, die dort arbeiten, bangen nun nicht nur um ihren Lebensunterhalt, sondern zum Teil auch um ihren Lebenssinn, denn ist klar, die meisten werden ihren Job verlieren. In dieser Situation rekrutiert der DAD das Personal für die ASBM, aber die ehemaligen Chefs, die erfahrenen Leute in den Ministerien sind weg, sind neue, unbelastete Menschen am Ruder, auch die Akten sind gesäubert. Ja, und die Herausforderung ist, wie finden wir jetzt die über 30 Personen, die genau die Qualifikationen haben und auch die genügend reine Weste, die wir hier brauchen für diese Aufgabe. Und dann kommt Bildungsminister Möllemann aus Bonn, der West-Bildungsminister und Menschen, die in den 80er, 90er Jahren politisch interessiert waren, erinnern sich sofort an Jürgen Möllemann, FDP-Vorsitzender damals und ja eine ganz exponierte, starke Persönlichkeit. Ein Mann, der Eindruck macht, der aber auch polarisiert auf jeden Fall. Und das werden wir hier auch sehen. Er polarisiert und manche traumatisiert er auch mit seinem Auftreten und auch mit den Inhalten. Andere begeistert er. Aber ja, da bleibt niemand ohne Gefühle, wenn Herr Möllemann kommt. Das Besondere an dieser und der nächsten Episode, die beiden hängen zusammen, ist, dass wir eine sehr gute Quellenlage haben. Wir haben eine ganze Reihe von Zeitzeugen, die sich erinnern an konkrete Orte und an bestimmte Zeitpunkte. Und mit all diesen Quellen hast du gearbeitet und daraus diese Rundumschau und vertiefte Betrachtung, ich sag mal, komponieren können. Wie lange ungefähr hast du an dieser Folge gearbeitet, Frauke?
Das lässt sich schwer quantifizieren. Es hat jetzt, es zieht sich schon über Wochen und immer mal wieder eine Stunde auf zwei. Und dann, wenn es mich so richtig gepackt hat, durchaus mal einen ganzen Tag, wenn ich so im Flow war. Also es war schon eine Herausforderung, weil das Material ist ja schon sehr umfangreich. Ne?
Wie kann ich mir das vorstellen? Woher holst du dir die Stellen, die relevant sind aus diesen 60 Interviews, 90 Stunden Interviewzeit?
Es war so, dass im Vorfeld, bevor ein größeres Projektteam begann, sich die einzelnen Interviews nochmal genauer anzuhören, bestimmte Kategorien entwickelt wurden, nach denen wir die Interviews abhorchen sollten und haben das dann auch verschriftlich und zusammengefasst in einer sehr komplexen Excel-Tabelle. Und innerhalb dieser Kategorien ist nochmal runtergebrochen worden auf differenzierte Chargen, sag ich einmal. Und das war im Grunde genommen wahnsinnig hilfreich, nachdem wir alle einzelne Personen übernommen haben, um die Interviews aufzubereiten, zu schauen, äußert die Person sich zur Arbeitsstelle Berlin-Mitte, äußert sie sich zu Sprachen, äußert sie sich zur Kindheit, zum Mauerfall und so weiter. Das war der Ausgangspunkt. Gleichwohl war es auch so, dass ich während des Hörens natürlich nach links und rechts gehorcht habe und dann dachte ich, das kannst du später bestimmt auch brauchen. Ne?
Das ist so ein bisschen wie eine Goldgräberin, kann man sich das vorstellen. Ja, du sitzt da am Fluss und du siebst und ab und zu findest du kleine Nuggets.
Ein ganz wunderbares Bild, denn es ist eine reine Goldgrube und immer von der Furcht begleitet, jetzt geht mir was verloren, wenn ich das nicht nochmal höre und das nicht rausziehe. Ne? Und man kam sich immer so ein bisschen vor wie eine Detektivin, ne? Und hat dann gedacht, da muss ich jetzt doch nochmal nachhorchen.
Und eben hast du gesagt, irgendwann hat es mich gepackt.
Ja.
Wann hat es dich denn gepackt und wieso hat dieses Thema dich eigentlich angesprochen? Erstmal spricht nicht so viel dafür. Biografisch gesehen bist du im Westerwald geboren. Ja, du bist und du hast eine westdeutsche Sozialisation, jetzt keine familiären Verknüpfungen. Du bist jetzt auch nicht politisiert gewesen in deiner Studentenzeit. Aber doch, es gibt Anknüpfungspunkte. Und was hat dich denn angesprochen an dem Projekt?
Ja, ganz genau. Also ich fange mal von hinten an, ganz genau. Ich bin in Rheinland-Pfalz geboren und habe keine Verwandtschaft im Osten in der ehemaligen DDR. Bin eigentlich so groß geworden, dass es immer hieß, wir leben in der Bundesrepublik Deutschland und dann gibt es die DDR. Also bei uns zu Hause war das so, dass insbesondere mein Vater tief enttäuscht war, dass es diese Trennung und Teilung gab und eigentlich auch dahin gesehnt hat, dass es zur Wiedervereinigung kommt.
Und Bundesrepublik Deutschland und DDR, es war auch wichtig in dieser Zeit, das so zu sagen.
Zwei Staaten.
Man durfte nicht Deutsche Demokratische Republik sagen und auch nicht BRD.
Absolut, genau. BRD war etwas, das, wenn man das sagte, dann wurde man sofort korrigiert. Das heißt Bundesrepublik Deutschland.
Schwingt da so ein bisschen mit, Bundesrepublik Deutschland ist das richtige Deutschland und die DDR ist dieser vorübergehende Zustand, der möglichst bald beendet werden soll.
Ja, das ist ziemlich gut zusammengefasst, ganz genau. Das schwang mit, es wurde nie ausgeführt, eigentlich auch nie erklärt. Und ich meine, während des Studiums habe ich hier und da in meinem Germanistikstudium mit dem Thema am Rande zu tun gehabt, aber nie wirklich im Zentrum.
Das ist ja eine Haltung der Überlegenheit. Und wie konntest du dann anknüpfen an dieses Projekt?
Ja. Ich war immer schon so ein bisschen neugierig. Mich hat das schon beschäftigt, so ganz im Hinterkopf. Und dann kommst du auf einmal du daher mit diesem Projekt und stellst das im DAD vor. Da dachte ich, das ist die Gelegenheit, um Leerstellen mit Doppel-E zu füllen. Und noch zumal, und das hat mich besonders fasziniert, du Leute interviewt hast, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, Herr Trenn im Büro Berlin oder auch mit Herrn Stahl. Andere kannte ich sozusagen auch als Kollegen, Kolleginnen.
Und da war das Thema DDR, kam das auf damals, als Sie deine Kollegen waren?
Nein, nie. Auch das war etwas, es wurde nie thematisiert, das hat auch keiner nachgefragt. Auch noch Jahrzehnte danach hat sich eigentlich so gut wie keiner dafür interessiert, wo kommen die Menschen her. Es wurde vielmehr gesagt, der kommt aus dem Osten oder ist ja ein Ossi. Ne?
Und das ist jetzt aber ganz anders geworden mit diesem Projekt. Wir fragen jetzt nach und wir wollen es wissen, wir wollen es genau wissen. Und wir wollen auch wissen, wie die Perspektiven waren. Das ist uns wichtig, denn es macht einen Unterschied, ob ich zu den 31 Geretteten gehöre, die froh sein können, dass sie jetzt irgendwie weiter beschäftigt werden. Oder zu denen, die da aus Bonn angereist kommen und die starke Institution repräsentieren. Und diese beiden Gruppen werden aufeinandertreffen in dieser Folge. Und damit leite ich jetzt auch mal über zu unseren O-Tönen. Du hast das sehr schön komponiert, Frauke, im Skript. Die Dinge sind so aneinandergereiht, dass die Personen selbst erzählen können, dass unser moderierender Beitrag, also den Kontext dazuzugeben, das ist ja manchmal nötig. Das ist aber hier ziemlich reduziert, weil du die Stücke so gut aneinander gefügt hast, dass die Geschichte sich über die Zeitzeugen selbst erklärt. Insofern werden wir etwas sparsam moderieren. Und jetzt steigen wir ein. Mit welcher Frage?
Besaß man denn im DAAD überhaupt Kenntnisse über das Ausländerstudium in der DDR? Dazu kann der ehemalige Generalsekretär Dr. Bode etwas sagen.
Also wir wussten eigentlich herzlich wenig. Das gilt, glaube ich, für alle. Aber wir haben dann versucht, uns möglichst schnell ein Bild zu machen. Als dann klar wurde, dass wir jetzt doch eine Verantwortung übernehmen sollten, haben wir zum Beispiel im DAD alle möglichen Mitarbeiter an Hochschulen der ehemaligen DDR geschickt, damit sie sich dort ein Bild machen und möglichst authentische Berichte abliefern konnten. Ne? Aber wir waren auch darauf angewiesen, also auf die Leute, die das Geschäft in der DDR vorher gemacht haben, dass sie loyal uns halfen, dieses Erbe weiter zu verwalten oder, wie es dann so schön oder unschön hieß, abzuwickeln.
Der hatte sich also operativ dafür entschieden, die Stipendiaten nicht in die DAAD-Förderstruktur zu übernehmen, sondern das System der DDR fortzuführen. Also eine dezentrale Betreuung durch die Hochschulen, aber unter Leitung und Koordinierung des Ministeriums in Ost-Berlin. Dazu sollten jetzt also die Personen, die dieses System kannten und auch die ostdeutschen Hochschulen kannten, ausgewählt werden, um in einem eigenen Büro in Ost-Berlin diese Stipendiaten zu verwalten am Ende. Wie erfolgte jetzt die Auswahl dieser Mitarbeiter?
Ja, indem zunächst einmal Herr Bode mit dem damaligen Minister für Bildung und Wissenschaft der DDR, Herrn Professor Dr. Hans-Joachim Meyer, die Gespräche führte und verhandelte. Und interessant ist, dass Herr Meyer sein Amt unmittelbar nach der Volkskammerwahl im April 1990 trat er das an, war es angetreten. Und Herr Bode auch erst im August 1990.
Also beide neu im Amt.
Ja. Neu im Amt, ja.
Also wir brauchten ja diese Arbeitsstelle spätestens zum 4. Oktober. Da waren wir zuständig. Und bis zum 3. Oktober hatten wir nichts zu sagen in der DDR, die damals noch so hieß. Also mit anderen Worten, die Zusammenstellung dieses Büros musste von den DDR-Autoritäten erfolgen, genauer gesagt von dem Ministerium Meyer. Ich habe Herrn Meyer besucht, ich kann das Datum jetzt nicht mehr sagen, ist auch egal, und habe ihm gesagt, wir sind auf ihn angewiesen. Und wir würden gerne mit ihm darüber reden, welche Leute das denn sein sollen. Ob er uns vielleicht mal ein paar Leute vorschlagen könnte mit Akten. Und da ging er mit mir in ein Zimmer und holte aus einem Regal eine Personalakte raus, schlug die auf und da waren zwei Blatt drin. Nix sonst. Irgendwie war das Einstellungsblatt oder so. Mit anderen Worten, diese Akten waren alle schon mal irgendwie sortiert, gefilzt. Also sagt er, damit können Sie nicht arbeiten. Ich habe gesagt, das will ich auch gar nicht. Herr May, ich verlasse mich einfach jetzt auf Sie. Das ist Ihr Büro und von dem hängt viel ab. Und ich vertraue Ihnen. Bitte nennen Sie uns die Leute, die wir nehmen sollen.
Das bedeutet ja einen ganz schönen Vertrauensvorschuss, den Herr Bode dem Herrn Meyer da gibt, nicht wahr? So hört es sich jedenfalls an. Letzten Endes wurden ja 31 Personen ausgewählt für die Arbeitsstelle Berlin-Mitte. Wie haben denn andere Beteiligte, Mitarbeitende in diesem Büro, diesen Auswahlprozess wahrgenommen? Da hören wir doch einmal, was Christian Reiser, der Leiter dieser neu gegründeten Arbeitsstelle Berlin-Mitte, dazu sagt. Und auch Wolfgang Trenn, der vorher im DDR-Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen gearbeitet hatte.
Und der Wolfgang Trenn gehört, also ist einer von den 31 nun ausgewählten neuen Kollegen für die ASBM.
Ganz genau. Hm?
Das war vorher geschehen. Das war vorher geschehen, allerdings mit einem frühzeitigen Hinweis vom DAD und dass man nicht nach Parteilinie auswählen sollte.
In Ost-Berlin sind die ausgesucht worden, nicht von
Westdeutsch. Ja, das hat, die Auswahl ist, wir haben die
DDR-eigene Auswahl noch.
Ja. Waren ausgewählt worden von ihren zuständigen Obrigkeiten. Es waren 31 Mitarbeiter, die aus den verschiedenen, die wir aus dem Hochschulfachschulministerium kamen, die aber auch aus dem Bildungsministerium gekommen sind, kamen aus verschiedenen Bereichen, ich vermute auch aus Parteibereichen waren Kollegen abgeordnet in das Büro.
Also es hieß Kungelei zwischen verschiedenen Altkadern, der MAF-Staatssekretär, der Herr Oppermann, Berufsbildungsministerium und auch jemand aus dem Volksbildungsministerium. Ich weiß natürlich nicht, so jedenfalls war ich dann. Und die Liste hat sich auch noch mehrmals dann geändert, auch mein Freund Rüdiger Stahl stand am Anfang nicht drauf und jemand ist abgesprungen und so. Das heißt, so war ich dann in der Gruppe drin und hat sich das Ganze zum für mich Positiven gewendet.
Mit welchen Fragen sich der DRD nun konfrontiert sah, also welche Personen sind integer, welche haben vielleicht eine Verbindung zur Staatssicherheit gehabt, dazu äußert sich jetzt Ulrich Grotus. Er war 1990 Assistent der DRD-Geschäftsleitung und war beauftragt, die Verhandlungen mit dem DDR-Ministerium zu führen.
Eigentlich wollten wir gerne, weil das war ja eine heikle Frage, Personalentscheidungen zu treffen, eigentlich wollten wir, dass Herr Meyer uns eine Liste von 35 Leuten vorlegt, die das machen. Und dazu sah sich Herr Meyer aus welchen Gründen auch immer nicht imstande. Ich meine, die DDR befand sich ja in kollabierendem Zustand. Und so auch die demokratisch gewählte Regierung befand sich in kollabierendem Zustand. So, dazu sah er sich nicht imstande. Was uns unlieb war, weil wir eigentlich nicht so, ich sag's mal vorsichtig, wir hatten nicht so richtig viel Erfahrung mit der Rekrutierung von Personal, das sein ganzes bisherige Leben in der DDR zugebracht hatte. Dann kam schon damals dazu, dass es diese, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, diese Stasi-Phobie gab. Ich meine damit Phobie, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung viel schlimmer gewesen war, Fahrer oder Pförtner für das Ministerium für Staatssicherheit gewesen zu sein, als Mitglied des Zentralkomitees der SED. Und das finde ich unangebracht. Aber es gab diese Phobie.
Herr Grotus und Herr Henrich, für Personal zuständig in Bonn, waren also auf die Unterstützung des DDR-Ministeriums angewiesen. Und in dieser konkreten Situation auch auf die Hilfe von Lothar Oppermann. Herr Oppermann war Leiter der Abteilung Volksbildung im Volksbildungsministerium, glaube ich. Und das ist eine Persönlichkeit, die hier sehr gut konturiert wird in der Erinnerung von Herrn Grotus, in dem er offensichtlich mit sehr großem Respekt begegnet ist. Eine sehr interessante Person. Hier tritt uns also einer vom alten Regime entgegen der sich auf aber sehr preußische Art, würde ich mal sagen, hier verhält. Leider ist Herr Oppermann verstorben, sonst hätten wir ihn auch gerne interviewt und gehört, wie er diese Verhandlungen in Erinnerung hat. Aber wir haben die sehr lebendige Erinnerung von Ulrich Grotus dazu.
Und ich erinnere mich an einen einzigen Fall. Wir hatten dem Herrn Oppermann gesagt, Herr Oppermann, Sie stehen uns dafür gerade, damit nicht die ganze Geschichte und die übrigen 34 Kollegen, die wir da rekrutieren wollen, dass deren Jobs in die Luft fliegen. Ja. Sie stehen uns dafür gerade, dass das keine Stasi-Leute sind. Ja. So, und dann hatten wir...
Hätte er das denn...
ich glaube, Herr Oppermann war jedenfalls in einer besseren Situation als Herr Henrich und ich, sich dazu ein Urteil zu bilden.
Sie hätten doch auch die GAUK-Behörde konsultiert.
Ja, die gab es ja noch gar nicht. Die gab es ja gar nicht. Wir reden zu einer Zeit, wo die Deutsche Demokratische Republik noch bestand.
Wir sind im Juli 1990.
Wir sind im August, September 1990. Ja. So. Und da haben wir also gesagt, dafür müssen Sie sorgen. Dann hat er uns, glaube ich, etwas mehr Leute insgesamt auf eine Liste gestellt, als die wir brauchten. Weil das hatten wir gesagt, wir wollen eine gewisse Auswahl treffen und haben auch Gespräche geführt. Und einer dieser dürren Lebensläufe, da stand drin, das war wirklich ein Bürobote oder sowas, also eine ganz subalterne Funktion, Tätigkeit bei den bewaffneten Organen. Und als alter Marxist-Leninist habe ich gedacht, Tätigkeit für die bewaffneten Organe, das sagt man nicht unbedingt für die Armee. Dann würde man nämlich Tätigkeit für die NVA sagen. So, haben wir nachgemacht und stellte sich heraus, es war das Wachregiment Felix Dzerzhinsky. Mhm. So, kein Job, muss man ehrlicherweise sagen, wo ein Fahrer oder Bürobote Gelegenheit gehabt hätte, größere Verbrechen zu begehen. Aber das ging eben nicht, weil es durfte nicht sein, dass ein noch dazu gewesener Hauptamtlicher des Ministeriums für Staatssicherheit in der Arbeitsstelle war. So, also den haben wir dann rausgeschmissen und mit den übrigen haben wir Gespräche geführt und uns dann entschieden, welche 35 wir einstellen wollten.
Ja, und an dieses Gespräch erinnert sich Kai Etzold, neuer Kollege in der Arbeitsstelle Berlin-Mitte und zuvor. In der DDR war er tätig im Direktorat für internationale Beziehungen an der Humboldt-Uni Berlin.
Im Vorfeld hatten wir ja so ein Bewerbungsgespräch, wo Herr Henrich und Herr Grotus da waren. Und da war das mehr so... Ja, das ist die Chance, das muss man auch ergreifen und so. Und das war für uns so ein bisschen erschreckend. So im Nachhinein, ich habe darüber nochmal nachgedacht. Wo hat das, also es gab zwei Gespräche. Es gab einmal ein Gespräch mit dem BMBF-Kollegen, mit Herrn Schaumann und, oder Laumann? Schaumann, glaube ich. Und Herrn Webers und noch jemanden. So, da haben wir uns beworben. Und dann gab es nochmal das Gespräch mit Herrn Henrich und Herrn Grotus. Aber da war das eigentlich im Vorfeld alles schon entschieden. Aber das habe ich damals nicht so gewusst. Ne? Also das war eigentlich schon vorher klar, wer wohin geht und so. Das hatten wir schon im Vorfeld war das abgestimmt eigentlich zwischen den Chefs.
Du hattest dich auf diese Position aktiv beworben.
Wir sollten uns alle bewerben. Nicht? Also wir... Und dann haben wir überlegt, was machen wir mit den 82 Leuten? Wo geht wer hin? Wer macht was?
Welche 82?
Die im internationalen Bereich tätig waren. Mhm. Im Bildung. Und es wechselte ständig auch. Ich kann mich nur erinnern, dass wir 82 hatten, weil ich damals Sekretär der Kommission war, die immer zwischen Ost und West verhandelt hatte. Und wir hatten überlegt, wer macht was? Wie können wir die Leute so verteilen, dass die alle ihren Job behalten? Und ich habe viel später erfahren, durch ein Gespräch mal mit jemandem vom Auswärtigen Amt, wir hätten auch sagen können, wir brauchen 40 Leute für die ausländischen Studierenden. Also der war völlig überrascht, dass wir nur 32 Leute brauchten. Aber wir hatten die anderen 50 oder 54, ich weiß nicht mehr, die waren schon verteilt für die Mehrländereinrichtung, die dann zur gleichen Zeit entstand. Weil die Mehrländereinrichtung war ja für die 5 neuen Bundesländer. Da sollten also die ganzen Aufgaben aus der Zentrale in die 5 neuen Bundesländer im Bildungsbereich verteilt werden. Und dafür waren die 50 oder 54 Leute vorgesehen. Und 32 Leute, die blieben dann sozusagen für die Arbeitsstelle Berlin-Mitte.
Ich habe übrigens weder damals noch später je irgendeine GAUK-Anfrage gestellt. Obwohl hier und da Leute sagten, wie kannst du denn Leute übernehmen und so weiter. Ich habe aber mit allen gesprochen und gesagt, ich vertraue darauf, dass sie saubere Hände haben. Reine Mitläuferschaft war für mich nie ein Grund, jemandes Biografie zu versammeln. Ich habe mir immer als Cottbus-Geborener gesagt, was wäre mit dir gewesen, wenn du in diesem Land geblieben wärst, wenn dein Vater nicht zurückgekommen wäre aus Gefangenschaft? Was hättest du gemacht? Also war ich vorsichtig gegenüber diesen Besserwissern, die alle ja sowieso rückwärts große Widerstandskämpfer in der braunen Nazi-Zeit gewesen sind. Da waren wir ja immer nachträglich groß. Also habe ich gesagt, bloße Mitläuferschaft ist für mich kein Grund, hier weiterzuarbeiten, wenn man das denn will. Allerdings, wenn jemand in anderer Weise engagiert war und anderen Leuten geschadet hat, dann ist das was anderes. Ich habe quasi jedem, den wir auch später nach Bonn übernommen haben, persönlich die Zusicherung abgenommen, dass er seine Biografie sauber war, ohne es je zu überprüfen. Und ich bin auch nicht enttäuscht worden.
Ja, das war Christian Bode. Und er sprach darüber, ja, wie man die Integrität, also das Politische und Persönliche in dieser Umbruchszeit, in dieser Zeit des Systemwechsels erkennen und bewerten konnte. Es ging natürlich aber auch um Fachliches.
Absolut.
Und die Frage, welche Qualifikation mussten diese neuen Kolleginnen und Kollegen denn mitbringen? Und uns hat interessiert zu fragen, wie haben Sie denn selbst diese Auswahl erlebt? Und dazu hören wir jetzt zwei ehemalige Kolleginnen der Arbeitsstelle, die Helga Katschmann. Sie war vorher im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, ich sag mal MHF, können wir gebrauchen, die Abkürzung. Sie war im MHF Länderreferentin. Und Waltraud Klim kam von der Humboldt-Universität. Sie ist eigentlich aus der Verwaltung gekommen. Sie war EDV-Spezialistin, damals ja auch schon Computer und EDV in der DDR, die Aufkommen im Haushalt zuständig. Und da sie ja so eine versierte Kennerin des Finanzwesens war, wurde sie abgeworben für die Arbeitsstelle Berlin-Mitte. Und die beiden erinnern sich sehr genau, wie sie befragt und ausgewählt wurden für diese Position.
Die Zusammensetzung wurde mit zwischen Herrn Grotus und unserem Minister für internationale Beziehungen also ausgedacht, dass die Leute aus dem Bereich kommen müssen, ja. Weil wir die Länder kannten. Wir hatten die Beziehung.
Wer war der Minister für internationale
Beziehungen? Heidorn, Professor Heidorn. Mhm. War damals hat das. Ja, es war eigentlich, die wollten eigentlich auch nur wissen, weil unsere Haltung da. Ich habe zu meinem Bekenntnis zu DDR kein Hehl gemacht. Ich verdanke meine Ausbildung dort. Und habe also im Interesse also der Studierenden, der Wissenschaftler gearbeitet und habe gesagt, also ich kann meine Vergangenheit nicht abschießen. Das war also, wir haben ordentlich gearbeitet und war mir klar, dass es so eine Stellen gibt's nicht in der BRD, war völlig klar.
War vorher im Finanzwesen, hatte eigentlich mit Ausland gar nichts zu tun, aber mein Kollege Achim Domnik sagte, du musst die EDV aufbauen in dieser Einrichtung. Und deshalb bin ich mit rübergekommen in dieses Schiff. Ja.
Ja, und dass Herr Stahl, der später dann Personalleiter in Bonn wurde, dass Herr Stahl in diese neue Truppe der ASBM-Belegschaft aufgenommen wurde, war auch eher ein Zufall. Zunächst war er nämlich nicht drauf auf der Liste. Dann kam er aber doch drauf.
Ich wurde nominiert.
Ja.
soweit ich weiß, weil da eine Kollegin ausgeschieden war, die wieder in ihren Beruf ging, hat dann wohl der Leiter dieser Abteilung, Herr Obermann, der mich kannte, gesagt, schlage ich euch den Stahl vor. So einfach war das. Mhm. Und ich habe das dann erfahren und habe gesagt, ja, mache ich gern. Es war allerdings nur für 4 Monate vorgesehen. Mhm. Das änderte sich dann am Ende des Jahres 1990. Da wurde die 4 Monate Frist für ein weiteres Jahr verlängert. Der DAD hatte nämlich gemerkt, so einfach ist das nicht, das von Bonn zu steuern. Dazu mussten ja die Hochschulen der DDR mit einbezogen werden. Und in dieser Arbeitsstelle war das so geregelt, dass jeder von uns Sachbearbeitern, Hauptsachbearbeitern, eine Universität in der DDR als Ansprechpartner diente. Meine Hochschule war die TU Dresden.
Also bei der Personalrekrutierung war der DAD ganz stark auf die Unterstützung der DDR-Ministerium, also des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft, angewiesen. Aber das galt nicht für alle Positionen, nämlich nicht für die Leitungsposition der Arbeitsstelle Berlin-Mitte.
Und dann haben wir eben entschieden, dass der Herr Wegner die Leitung übernehmen sollte, auf mittlere Sicht, also der im Büro Berlin für den Bereich Wissenschaft und Hochschule zuständig war und für die ersten Monate ein Gruppenleiter aus der Zentrale, Christian Reiser. Ja.
Warum denn gerade Herr Reiser? Das fragt man sich doch. Was brachte er denn Besonderes mit? Warum wurde er mit dieser doch so sehr wichtigen Aufgabe betraut? Und das erklärt uns jetzt derjenige, der ihn dafür angeheuert hat, sozusagen.
Und Herr Budde war ja selbst erst am 1. August 1990 auf seine Position gekommen.
Ganz genau.
Und da fragt man sich ja, wie kann er denn die Mitarbeiter auswählen, die er doch gerade erst kennenlernt?
Genau so ist das. Hören wir ihn doch mal dazu.
Das war aus dem Bauch. Also das war sehr stark persönlich motiviert. Ich kannte Herrn Reiser so gut und so schlecht, nämlich eigentlich gar nicht, wie die meisten Mitarbeiter im DAD, die ich alle erst kennenlernen musste. Aber ich kannte ihn nun schon so ganz gut genug, um zu glauben, dass er der richtige Mann dafür ist. Mir war klar, es kommt überhaupt nicht auf irgendwelche speziellen Kenntnisse. Die hatte er nicht. Er war eben DAD-Mann und kannte die DAD-Programme hervorragend, aber hier ging es um ganz Neues. Hier ging es aber auch um politisches Feingefühl, menschliche Empathie. Also darum, in einem schwierigen neuen Gebiet ohne die Arroganz des Besserwessis aufzutreten und diese schwierige Aufgabe zu handeln. Und ich glaube, sagen zu dürfen, das hat er auch großartig gemacht. Ich habe ihm zugesichert, er war da gar nicht so begeistert am Anfang. Ich habe ihm zugesichert, dass das Ganze nicht länger als 3 Monate dauern sollte, aber gerade die erste Zeit die wichtigste sei, und das war sie auch. Und das hat er großartig gemacht und dann an Herrn Wegner übergeben. Aber es war sozusagen nicht, dass Herr Reiser nun besonders qualifiziert für die DDR gewesen wäre, sondern seine persönlichen Eigenschaften, die ihn in meiner Sicht dafür besonders qualifizierten.
Ja, und wie hat denn Herr Reiser jetzt auf dieses Angebot reagiert? Da wurde ja ganz schön viel von ihm erwartet, nicht wahr?
Der Umfang der Aufgabe, der technische Umfang dieser Aufgabe, der hat mich doch erschreckt. Das waren ja unendliche Zahlen von Geförderten, die in der DDR waren und die unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen und politischen Voraussetzungen in die DDR gekommen. Das waren unendliche Zahlen. Da hat mich doch zunächst mal das Administrative etwas erschreckt. So stand ich plötzlich in 1990 vor der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich nach Berlin gehe und diese administrative Aufgabe der Integration der DDR-Stipendiaten, der Deutschen und der ausländischen Stipendiaten übernehmen würde. Da hat mich dann doch die Tatsache gereizt, dass man geografisch den Boden der DDR betreten durfte. Bin vorher durch die DDR gefahren als Transitmensch, der wieder mal nach Breslau fuhr. Ich bin mit meiner Mutter nach Breslau gefahren. Wir sind im Riesengebirge gewesen. Immer wieder durch die DDR. Das war ja alles etwas Besonders. Ich bin aber nie übernachtet in der DDR gewesen.
Ja, die Mannschaft war zusammengesetzt. Der Ort war bestimmt, aber das Kind brauchte einen Namen. Und ich habe ja eingangs gesagt, ASBM, merkt euch das mal gut. Und natürlich haben wir in den Interviews auch nachgefragt, wie kam es denn zu dieser Namensgebung und wieso hieß es nicht zum Beispiel einfach DAD Büro Ost-Berlin? Nein, das sollte nicht der Name sein.
Wir müssen hier diese Arbeitsstelle dann eben, die muss ja einen Namen kriegen.
Ja.
Und der DAD hatte ja ein Büro in Berlin,
ja.
Um das Berliner Künstlerprogramm zu machen. Und das hatte außerdem diesen Sektor Hochschule und Wissenschaft, der ursprünglich eingerichtet worden ist, um die Mauerbesichtigungsreisen der ausländischen Stipendiaten aus Westdeutschland zu organisieren. Und dann außerdem Sachen machte im Kontakt zu den Hochschulen, die an allen anderen Hochschulorten von den akademischen Auslandsämtern selber gemacht werden mussten. Aber wenn man schon ein Büro hat, macht man das gleich mit. So, und wir wollten eben die Arbeitsstelle organisatorisch von anderen DAD-Arbeitseinheiten getrennt halten. Das heißt, auch nicht mit dem bestehenden Berliner Büro vereinigen. Und dann brauchte es also einen Namen. Und Büro Berlin gab es schon. Büro Ost-Berlin war in dem Moment, wo es Ost-Berlin gar nicht mehr gab, auch irgendwie nicht mehr angesagt. Und dann kam ich auf die Idee, nennen wir es doch, wo es im Bezirk Mitte angesiedelt ist, die Arbeitsstelle Berlin-Mitte. Und dabei ist es dann geblieben.
Auch die Namensgebung, man fragte mich, wegen, wollen wir das Büro Ostbüro nennen? Ich sage, auf keinen Fall. Wir sind jetzt in einem Staat und dieses Büro liegt in Berlin-Mitte. Wir nennen das Arbeitsstelle Berlin-Mitte.
Ja, und dann kam Herr Möllemann. 31 zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ASBM waren ausgewählt und wussten nun, ja, wie sie zumindest ihr Geld verdienen würden. Ab Oktober 1990. Aber was wird werden aus den Tausenden, aus den über 1000, muss ich sagen, genaue Zahl kenne ich nicht, aber dieser großen Zahl der anderen Mitarbeiter des ehemaligen Bildungsministeriums. 4. Oktober 1990, die Einheit war vollzogen worden und am nächsten Tag kam aus Bonn angereist der nun allzuständige Bundesminister Jürgen Möllemann, um vor den Mitarbeitenden des Ministeriums zu sprechen.
Also der Tag war eigentlich hatte ganz lustig begonnen. Wir hatten uns, Herr Möllemann kam mit zwei Bodyguards. So, und wir wunderten uns, denn ich bin mit unserem Minister mal ohne Bodyguard im Fahrstuhl gefahren oder so. Ne? Also, so, das war so der erste Eindruck, dass wir uns alle drüber lustig machen.
Das war Herr Etzold, der sich an diese Situation erinnert. Und jetzt war es so, alle warteten ganz gespannt mit gemischten Gefühlen darauf, was denn ihr nächster oder jetziger oberster Dienstherr, der Minister, zu Ihnen sagen würde. Und auch daran erinnert sich Gottfried Gügold, der ebenfalls zum Team der ASBM gehörte und der nach seiner Tätigkeit als Lektor in Polen im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen gearbeitet hatte und die Leitung der AG Deutsch als Fremdsprache innehatte.
Ich erinnere mich nicht mehr an den Platz, an den Ort, aber ich erinnere mich noch ganz genau, wie wir da saßen und auf Herrn Müllemann warteten und vor allem darauf warteten, was er zu sagen hat. Und das stimmte uns hoffnungsvoll. Er musste bei etlichen Dingen im Ungefähren bleiben. Er konnte nicht sagen, also ab morgen wird das alles so und so sein, es ist alles in Sack und Tüten. Aber er hat uns zugesichert eine Perspektive im Ergebnis der bisherigen Arbeiten in Richtung Zusammenführung, ohne im Detail sagen zu können, das wird alles so und so und so. Und das war viel mehr für uns als ein Strohhalm. Also ich habe das in bester Erinnerung, das ist ein sehr positives Signal gewesen. Er hätte ja sagen können, also wir haben vielen Dank für eure Arbeit und dass ihr uns all diese Zahlen geliefert habt und die Strukturen aufgedeckt habt. Aber nun brauchen wir euch nicht mehr. Und das machen wir bitte schön in Bonn alleine. Sondern das war, also reiht sich wiederum ein, Müllemann in diese angenehme, bis dahin angenehme Zusammenarbeit mit den Mittlerorganisationen und auch Personen aus dem Auswärtigen Amt. Ich nannte schon Frau Meyer-Schallenburg. Das ging alles in die Richtung, ohne dass wir konkret sagen können, wie das morgen übermorgen weitergeht. Aber wir werden eine Lösung und einen Weg finden.
Kai Etzold kann noch ein paar Details zu der Rede von Herrn Müllemann beisteuern.
Wir saßen da in dieser Kongresshalle. Das ist so ein runder Kuppelbau am Haus des Lehrers.
Ne? Ja, das ist direkt am Alexanderplatz. Ja, ne?
Direkt am Alexanderplatz. Mhm. Und ja, das ging ein bisschen später los. Und dann kam Müllemann mit zwei Bodyguards rein. So, nicht? Und wir traut er sich nicht hier allein rein. Mhm. So, und dann, aber an das Gespräch, er hat dann also noch Leute vorgestellt, also den Dr. Schaumann und Dr. Blanke, Ansprechpartner für alle, Enderlein, Matowitz für berufliche Bildung und Rottmann war persönlicher Referent. Also die hat er noch so vorgestellt. Und dann hat er so gesagt, na, also das Berlin war ja damals noch nicht Regierungssitz, dass das neu gewählte Parlament darüber entscheidet. Und dass wir jetzt den Übergang zur föderativen Struktur gestalten. Ab 1.11. gibt es dann die Länderverwaltung, gemeinsame Einrichtung der fünf Länder. Und er hat dann auch gesagt, dass im Bereich der Schulpolitik 12 Jahre Schule, das beibehalten bleibt und Ganztagsangebote erhalten bleiben sollen und erweitert werden sollen. So, und und dann hat er noch gesagt, ab 1.1.91 sollte das BAföG eingeführt werden. Und dafür sollten 700 Leute geschult werden. Also, aber wie das dann, und für die Hochschulen hat er gesagt, der Wissenschaftsrat evaluiert Wissenschaftsgebiete frei und autonom und Berufsbildungsgesetz ist der Rahmen für die Berufsbildung.
Mhm. Wie viele Menschen waren da versammelt in der Halle?
Na, wir werden vielleicht, wenn die ganzen Ministerien, also ich, 80 waren wir, das weiß ich nicht mehr, die Halle war voll, also 500 Leute vielleicht.
Ja, aber das waren quasi alle ehemaligen Mitarbeiter der drei befassten Ministerien der DDR. Ja?
Ja, und auch Herr Reiser erinnert sich an den 4. Oktober, seinen ersten Arbeitstag in der Arbeitsstelle Berlin-Mitte.
Damals war der Bildungsminister Müllemann, hatte die DDR-Institutionen, die DDR-Hochschulinstitutionen, mit denen man zusammenarbeiten musste und die in den Zuständigkeitsbereich des Hochschulministers, des deutschen Bildungsministeriums, also in den Zuständigkeitsbereich von Müllemann fiel, hat die Eröffnung dieser großen Gruppe gemacht, dort gesprochen und man hat die Kollegen, die später im Büro Berlin Mitte gearbeitet hatten, die hatten alle schon, saßen alle dicht gedrängt beisammen. Die sah man von weitem schon, erkannte man sie. Also das war eine staatstragende Rede, die Möllemann damals gehalten hat, eine Wiedervereinigungsrede. Aber auch sehr ernste und massive Gestaltungsvorschläge. Und er hat nicht zurückgehalten, dass das jetzt ein neues System entsteht, das auf einer anderen politischen Grundlage steht und das nicht mehr mit der Abordnung der Stipendiaten in die DDR, sondern das sind freie Programme, in denen sich der Einzelne durchsetzt also er hat das durchaus deutlich gemacht, dass es was Neues gibt.
Der Möllemann hat auch gesagt, dass vom DRD 31 Leute übernommen werden und dass Professor Berchem und Dr. Bode diese 30 begrüßen, nur 31. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass der Reiser auch dabei war in der Sitzung.
Kannst du dich an Berchem und Bode erinnern?
Ja, als wir dann zusammensaßen mit Reiser und Berchem und so, ja. Aber dass die in der Kongresshalle dabei waren.
Und mit dem Möllemann sind die nicht reingekommen.
Nee, sogar, ne? Kann ich mich nicht erinnern.
Es waren nicht die beiden Bodyguards.
nee, das kann ich mich. Ich kann nur, vielleicht saßen die schon vorne in der ersten Reihe.
Ja, vorne in der ersten Reihe saß vielleicht auch Klaus Stark, einer der 31 und der die Dinge nochmal aus seiner Perspektive erinnert.
Da kam der Herr Möllemann, das war 89, ich nehme an, 90. Das war 90, ja, Entschuldigung. Mhm. 90, ich denke mal im Oktober, irgendwann im Oktober, kam der Herr Möllemann, versammelte uns alle, fragen Sie mich jetzt bitte nicht wo.
Haus des Lehrers.
Kann gut sein. Ne? Alexanderplatz. Kann gut sein, weiß ich jetzt nicht mehr.
Also alle Mitarbeiter dieses...
Dieses sozusagen Großministeriums. Hat er da versammelt und verkündet, dass das Ministerium jetzt alle ins Bundesministerium für Bildung und Forschung überführt wird. Mhm. Und sozusagen alles wird gut. Und da waren wir auch erstmal beruhigt, wenn man das so weiß, beruhigt. Aber da ging es ja erstmal weiter und hat aber angekündigt, dass die Bereiche auch ins Bonner Ministerium eingegliedert und manches ausgegliedert wird. Aber konkret war das zumindest uns gegenüber oder in der Rede nicht. Kurze Zeit später, kann man sicher bei Herrn Wegner gut nachlesen, war dann klar, dass die Studentenabteilung oder die internationale Abteilung ist besser, vom DAD übernommen wird und da eine eigene Arbeitsstelle draus wird, die noch in der DDR befindlichen Stipendiaten A weiter betreut und B dabei aus gewissen Fachrichtungen, also eben Marxismus, Leninismus, wissenschaftlicher Kommunismus und so, dabei unterstützt, sich ein neues Fach anzueignen, also in ein anderes Fach zu wechseln, weil es das einfach nicht mehr gab.
Naja, nun haben nicht alle Kolleginnen und Kollegen die Rede von Herrn Möllemann in dieser positiven Erinnerung, die doch ein Lichtstrahl am Horizont aufriss. Und dazu hören wir jetzt mal Frau Katschmann, die ja auch schon wusste, dass sie morgen nicht arbeitslos sein wird. Aber wie sie das aus ihrer Sicht, die Möllemann-Rede, beurteilt, dazu jetzt sie direkt.
Jetzt kam der Möllemann, der Minister
Möllemann. Ja, und stellte sich hin und sagte also, ja, sagt er, er ist jetzt der neue Minister. Und so eine Ministerien in der Hinsicht, Zusammensetzstruktur gibt es nicht in der BRD. Also ist seine Aufgabe abzuwickeln. Und das ging dann auch sehr zügig. In Viertelstundentakt wurden Gespräche geführt mit den Leuten und da wusste man, wenn man rausgeht, ist raus.
Man kann sich wahrscheinlich nur annähernd vorstellen, in welch emotional angespannter Situation die Menschen waren in dieser Kongresshalle, weil sie nicht genau wussten, was die Zukunft ihnen bringt. Auch die neuen DAD-Kolleginnen und Kollegen standen ja vor sich abzeichnenden großen beruflichen Veränderung, aber natürlich auch Hoffnung. Denn sie hatten ja jetzt zumindest bis zum Ende des Jahres, glaube ich, gegen die Verträge. Ja, aber das war schon mal, ja, die paar Monate haben schon Anlass zur Hoffnung gegeben. Auf der anderen Seite gab es auch das Gefühl, abgewickelt zu werden, vielleicht auch ein Gefühl der Ohnmacht, in das sich Existenzängste gemischt haben. Und die Kollegen Wolfgang Trenn und Rüdiger Stahl haben das auch sehr deutlich artikuliert im Interview.
Einmal war er ja derjenige, der dann an dem 2. Oktober die Mitarbeiter der drei Ministerien verabschiedet hat. DDR-Ministerium, so, ihr wart gut. In dem letzten Jahr hat er gesagt, was wir vorher gemacht haben, das war noch nicht so wichtig. Ist egal, ob das letzte Jahr, das war sozusagen dieses Einheitsjahr. 1990 war der gut. Natürlich war dann die Situation so, aus ehemals rund, ich sage es eine Zahl, 1800 Mitarbeitern, Volksbildungsministerium, Hochschulministerium, Berufsbildung, blieben am 1.1.90 noch 1100 Mitarbeiter. Lehrer waren in die Schulen gegangen, andere hatten sich woanders eine Arbeit gesucht. Und dann war am nächsten Tag klar, und schon am 2., als wir dann von Möllemann, der uns verabschiedet hat, so, tschüss, klar, 30 Kolleginnen von 1100 gehen in den DAD. 150, jeweils 30, gehen in die 5 neuen zu gründenden Länder. Das waren 180. 5 gehen ins Bundesbildungsministerium. Ich hatte mich auch dort beworben. Und alle anderen bekamen einen Brief, dass sie in der Warteschleife sind und sich bitte im Augenblick nicht im öffentlichen Dienst bewerben sollen.
Und da hat Möllermann jedem ein Schreiben gegeben. Ich bedanke ungefähr mit dem Inhalt. Ich kenne das Schreiben nicht, aber ich habe das dann eben so gehört, dass er sich bedankt für die bisherige Arbeit, aber er keine Möglichkeit sieht einer weiteren Verwendung. Das ist natürlich ein Schlag für Hunderte von Mitarbeitern gewesen. Denn es blieben nur Mitarbeiter der Arbeitsgruppe des DAD und weitere Mitarbeiter, die übrig waren.
Ich habe so einen Brief auch nicht gesehen. Und ja, so war das so, dass am nächsten Tag, wir gingen von Möllermann zurück ins Haus, ins Hochschulministerium. Da kannst du dir vorstellen, welche Stimmung. Wir 30, die 150 und die restlichen 800 und noch was.
Ja, genau. Und das fasst Herr Stahl sehr eindringlich zusammen.
In den beiden nächsten O-Tönen, die jetzt kommen werden. Und ich moderiere an dieser Stelle schon mal die heutige Episode ab. Das letzte Wort wird Heinz Wegener haben, der uns dann ja den Ausblick gibt auf den ersten Arbeitstag in der ASBM. Das ist dann auch die nächste Episode. Dann geht es weiter und dann ist ja die Theorie und Politik mal zu Ende und die Ärmel werden hochgekrempelt. Und wie genau, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, Frauke, für die Vorbereitung und für die Co-Moderation der heutigen Folge. Und ich sage schon mal tschüss, bis zur nächsten Sendung.
Vielen Dank auch dir, lieber Alex.
Aber in der Zeit davor war es schon so, dass sich bei uns Existenzängste, Zukunftsängste, das Wort Arbeitslosigkeit war uns völlig fremd. Aber es kam auf uns zu. Und deshalb erwähne ich den 2. Oktober, weil es da für viele Menschen, die ihre Arbeit ernst genommen hatten und jetzt keine Tätigkeit mehr hatten in einer völlig neuen Zeit und unsicher waren, wie es weitergehen sollte, bedeutete das eben. Und es gab eben eine Gruppe von der Arbeitsstelle Berlin, des DAD, für die das nicht zutraf. Und ich sage Ihnen, ich war, obwohl ich wusste, wie vage das Ganze ist, froh und glücklich, dass ich zu dieser Gruppe gehörte.
Und dann haben wir losgelegt.
Die DDR und wir im DAAD. Ein Podcast des DAAD.